Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles Dicht, dem Iskatec Podcast. Und wir beschäftigen uns heute mit der spannenden Frage: Brauchen wir Frühwarnsysteme gegen regulatorische Tsunamis? Kurz zum Einstieg: Die Regulierungswut in Brüssel, von vielen wird das wirklich so wahrgenommen, betrifft zahlreiche Industrie- und Lebensbereiche. Doch was bedeutet das aktuell zum Beispiel bei der geplanten PFAS-Regulierung für die Prozessindustrie? Ich begrüße dazu heute Julia Kletschke, Managerin Kompetenz und Strategie der Niveo GmbH. Sie war viele Jahre im Consulting-Bereich in Brüssel tätig und arbeitet heute bei einem auf Dichtungstechnik für die Prozessindustrie spezialisierten Unternehmen. Sie kann also das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten und dabei nicht nur Einschätzungen und Tipps zum aktuellen Stand der geplanten Regulierung geben, sondern eigentlich auch dazu, wie tickt Brüssel eigentlich, was für viele ja so eine schwierige Frage ist. Schön, dass du heute da bist, Julia.
Danke, Holger. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Gut, dann steigen wir direkt ein. Jetzt sind Regulierungen ja nicht per se schlecht. Die Praxis jetzt gerade rund um PFAS hat aber nur gezeigt, dass ein vielleicht sinnvoller Hintergrund oder Ausgangspunkt sich durch die regulatorische Herangehensweise und auch parallel verlaufende Marktdynamiken auch schnell ins Gegenteil verkehren kann.
Ganz genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch eigentlich direkt zu der Eingangsfrage, nämlich ob wir Frühwarnsysteme für regulatorische Maßnahmen benötigen. Und das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Wer sich im Regulierungsdschungel in Brüssel so ein bisschen auskennt, weiß, je früher man sich mit einem Gesetzesvorhaben auseinandersetzt, umso wahrscheinlicher, dass die eigenen Interessen am Ende repräsentiert sind. Und dabei hilft nur ein effektives Regulierungsmonitoring der Prozessindustrie, um knappe Ressourcen effektiv einzusetzen und die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Ich würde sagen, gerade in Bezug auf Dichtungen stehen wir in der Prozesstechnik an einem Scheideweg. Und das löst im Markt eine hohe Unsicherheit aus. Diese merkt man zum Beispiel bei der Auswahl der richtigen Werkstoffe oder auch der Verfügbarkeit bestimmter Freigaben.
Gut, bevor wir hier auf Details eingehen, und ist mir auch bewusst, über PFAS wurde auch schon jetzt viel gesprochen und geschrieben, kannst du aber noch mal kurz den Hintergrund der Entwicklung skizzieren?
Na klar, also der Hintergrund ist die Umsetzung des europäischen grünen Deals und die damit verbundene grüne und digitale Transformation der Industrie. Und das führte, ich nenne es immer gerne, zu einem regulatorischen Tsunami. Und ein Beispiel daraus ist eben dieses Gesetzesvorhaben, das ein allgemeines PFAS-Verbot zum Ziel hat.
Was ist genau hier geplant?
Also im Grundsatz sollen alle PFAS verboten werden. Das Ziel des Vorschlags ist es, die Risiken für Menschen und Umwelt zu begrenzen. Und der Vorschlag konzentriert sich dabei auf die gesamte Stoffgruppe aller PFAS-Substanzen und würde eigentlich somit jede Substanz umfassen, die mindestens ein vollständig fluoriertes Ethyl, also CF3, oder Methyl-CF2-Kohlenstoffatom enthält. Und das betrifft dann kurzkettige PFAS, also PFOS oder PFOAs, aber eben auch die in der Prozesstechnik sehr, sehr wichtigen Fluorpolymere. Das sind fluorierte Elastomere, wie zum Beispiel FKMs, FFKMs, aber auch das allseits bekannte PTFE.
Okay, das sind Materialien, die sehr breit eingesetzt werden. Was wären jetzt aus dichtungstechnischer Sicht die Folgen?
Also kurz- und mittelfristig müssten natürlich alternative Dichtungsmaterialien für viele Anwendungen entwickelt werden, die aber heute auf diese High Performance dieser Werkstoffe angewiesen sind. Und vor allem die Analyse der Auswirkungen, die schwierige Suche nach Alternativen und auch damit verbundene Kosten sind enorm, teilweise gar nicht abzubilden. Und in vielen Fällen erlaubt es der derzeitige Stand der Technik auch nicht, nach Alternativen zu suchen.
Okay, dazu kommen dann noch im Prinzip die marktseitigen Entwicklungen, die man hier in Europa intensiv beobachten kann. Die haben dann auch wieder Auswirkungen auf die langfristigen Folgen. Wie schätzt du die ein?
Langfristig ändert es sich auf Seiten der Regulatorik nicht. Klar, der Markt ist immer volatil und verändert sich, aber auch die Regulatorik schläft nicht. Und ein Ist-Zustand, den man heute hat, der kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Deshalb ist es etwas schwieriger einzuschätzen, denn auch weitreichende regulatorische Änderungen, die sich über Erneuerung der zum Beispiel horizontalen EU-Chemikalienregulierung, der Erneuerung der Lebensmittelverordnung oder auch ganz neuer Gesetzesvorhaben wie dem Chemieaktionsplan oder der Omnibusregulierung ziehen, führen eben zu einem neuen gesetzlichen Rahmen und damit zu Veränderungsdruck für Branchen wie die Prozesstechnik. Und hier soll eben ein Monitoring der Entwicklung immer wichtiger werden, um zukunftsfähige Entscheidungen bis runter zur Dichtungswerkstoffauswahl treffen zu können.
Das heißt, wir brauchen letztendlich auch dieses Monitoring, um die Unsicherheit, die nicht aufhören wird, mit Blick auf Brüssel einfach auch ein bisschen in den Griff zu bekommen und zu gucken, was da passiert. Aber gehen wir noch mal kurz auf die technische Seite zurück. Welche Alternativen stehen der Prozessindustrie denn aktuell so zur Verfügung im Bereich der Dichtungstechnik?
Also es gibt, wenn wir jetzt speziell auf das Thema PFAS schauen, ich hatte ja eben gesagt, es geht um fluorierte Werkstoffe, gibt es natürlich immer die Werkstoffe, die nicht fluoriert sind. Die werden natürlich breit auch eingesetzt, zum Beispiel in EPDM oder so, kann in vielen Anwendungen natürlich genutzt werden. Das Problem mit diesen Fluorpolymeren ist, dass man sie eigentlich, ich meine, jeder, der sie einsetzt, weiß, sie sind nicht sonderlich günstig und man setzt sie eigentlich nur ein, wo sie technisch wirklich notwendig sind. Und da wird es dann in vielen Anwendungsfällen mit den Alternativen schon dünn.
Genau, das hat auch letztendlich unser O-Ring-Forum vor knapp zwei Wochen gezeigt, dass wenn man Alternativen hat in den Raum stellt, die gibt es für bestimmte Anwendungen, man immer sehr genau gucken muss, wie die Rahmenbedingungen der Anwendung sind, ob das dann passt. Und wo Licht ist, ist auch Schatten. Für welche Anforderungen müssten denn dann kurzfristig Lösungen gefunden werden, wenn wir an FKM, FFKM und PGE denken?
Also fluorierte Dichtung setzt man eigentlich immer da ein, wo die Anwendung, wir sagen immer, besonders schwierig ist. Also wo der Druck sehr, sehr hoch, sehr, sehr niedrig, das Medium sehr, sehr chemisch aggressiv, die Temperatur hoch oder niedrig ist. Da kommen eben fluorierte Dichtungen zum Einsatz und diese Fluorpolymere performen da eben sehr, sehr gut. Also sie haben aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung meist eine sehr, sehr hohe chemische und thermische Beständigkeit und sind auch verlässlich in Heißwasser- oder Ölanwendung. Und allein aus chemischer Sicht sind hier derzeit alternativen Lösungen eben Grenzen gesetzt. Und natürlich ist das im Einzelfall immer zu verifizieren. Also es gibt bestimmt Anwendungen, wo man ein FKM durch ein EPDM ersetzen kann, aber eben nicht durch die Bank weg.
Genau, das muss man sich dann halt immer genau angucken und ich sag mal auch, das hört man immer wieder, wenn es halt um die Suche nach Alternativen geht. Diese Suche braucht auch Ressourcen und die Frage ist einfach letztendlich, sind diese Ressourcen sinnvoll eingesetzt? Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema. Du sprachst vorhin von Veränderungsdruck. Der ist ja heute allgegenwärtig, wenn ich mir so die Themen im Bereich Dichten, Kleben, Polymer anschaue. Und eigentlich ist Veränderungsdruck ja erstmal nichts Schlechtes.
Dem würde ich absolut zustimmen. Also das sehe ich absolut genauso. Ich meine, letzten Endes sollen diese regulatorischen Veränderungen auch irgendwie als Antrieb für Innovation fungieren. Und in vielen Fällen, würde ich sagen, ist das auch ein guter Ansatz. Ich meine, das Ziel der EU ist unter anderem durch Innovation strategische Autonomie zu anderen Märkten zu schaffen. Und gerade, wenn wir uns die geopolitische Lage, in der wir uns gerade befinden, uns mal anschauen, ist strategische Autonomie ein wichtiges Ziel. Doch auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, mit zu viel Veränderung, die also zu viel, zu schnell herbeigeführt wird, erreicht die EU eben genau das Gegenteil, nämlich dass die Industrie der EU den Rücken kehrt. Und die entscheidende Frage ist da dann, ob der Druck unkontrolliert die Industrie vor sich herschiebt oder ob die Veränderung aktiv mitgestaltet werden kann und ob sie organisch wächst.
Und wie ist da jetzt gerade so deine Einschätzung mit Blick auf PFAS und die Prozessindustrie?
Also ich würde sagen, gerade im Bereich grüne und digitale Transformation ist dieser regulatorische Tsunami, von dem ich schon gesprochen habe, der auf die Industrie einprasselt, vor allem in der Umsetzung für den Mittelstand problematisch und wirkt oft teilweise wie eine unschaffbare Aufgabe. Vor allem, wenn man nebenher noch sein Tagesgeschäft hat. Und in all dem vergisst man aber oft, dass es trotzdem einen Raum für Mitgestaltung gibt. Und dabei ist meiner Meinung nach ein Aspekt wichtig. Wir haben auf der einen Seite regulatorische Veränderungen und auf der anderen Seite verändert sich der Markt. Und heute verändern sich Märkte eben schneller und unabhängig davon, ob finale regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Und das produziert in dieser Dualität dann eine gewisse Unsicherheit, die wir heute vor allem im Umfeld dieses geplanten PFAS-Verbots erleben.
Das spüren wir gerade an allen Ecken und Enden. Kannst du noch mal beschreiben, wie sich diese Unsicherheit aus deinem Blick auf den Markt ausdrückt?
Ja, absolut. Also bei dem geplanten PFAS-Verbot wird ja nicht nur der Einsatz, sondern auch die Produktionsweise von Fluorpolymeren marktseitig gerade überdacht. Und ich habe jetzt keine Glaskugel, aber ich deute das so, dass der Markt dem Verbot so ein bisschen vorweggreifen will, da man davon ausgeht, dass diese neuen Fluorpolymere etwas sauberer sind. Und das Fazit dabei ist also, in Abwesenheit von einem klaren regulatorischen Rahmen, also wir wissen noch nicht, in welche Richtung sich dieses PFAS-Verbot letzten Endes dann in seiner Ganzheit entwickelt, bewegt sich der Markt aber schon jetzt. Also Fluorpolymere verändern sich schon jetzt. Und die Folge für den Markt oder die Anwender ist dann fehlende Investitionssicherheit.
Okay, und man will die Thematik einfach also weghaben. Man steht wieder in den Bereich der Sicherheit. Und das heißt letztendlich auch trotz begrenzter Ressourcen, es wird, das haben wir ja auch schon oft gehört, an neuen beziehungsweise alternativen Werkstoffen gearbeitet oder was ich hier auch neuerdings sehr, sehr spannend finde. Man guckt auch wieder, welche vorhandenen Lösungen für diese Aufgabenstellungen zur Verfügung stehen. Ja, aber wie schätzt du den Bereich der Entwicklung der alternativen Materialien ein?
Ja, also die Entwicklung von, ich sag mal, neuen Fluorpolymeren oder anderen Produktionsweisen der Fluorpolymere ist jetzt nicht absolut neu. Das gibt es durchaus schon länger. Ich glaube, seit den 60er, 70er Jahren gab es Ideen, wie man Fluorpolymere anders entwickeln konnte. Und das hat natürlich mit diesem geplanten PFAS-Verbot jetzt wieder ordentlich an Fahrt aufgenommen. Und es passiert auch. Also es werden diese alternativen Werkstoffe entwickelt. Die sind teilweise im Markt schon verfügbar. Aber wir haben auch Konsequenzen daraus. Zum einen, diese Entwicklung neuer Werkstoffe bindet wahnsinnige Entwicklungsressourcen.
Das ist echt, als gut ist das knapp.
Ja, absolut. Also personell, aber auch vom Kapital her investiert man eben in eine unsichere Zukunft und hofft, dass Fluorpolymere weiter bestehen bleiben dürfen. Das ist Punkt eins. Aber auch was das Thema Freigaben angeht, wenn ich mir jetzt zum Beispiel bestimmte Anwendungsbereiche anschaue, wie Lebensmittelfreigaben oder sowas, die verändern sich auch. Und ja, damit entsteht ein Vakuum, wo es eine Zeit gibt, in der bestimmte Freigaben nicht vorhanden sein könnten. Und am Ende ist für den Anwender auch immer nicht ganz unwesentlich, wissen wir auch nicht, wie sich die Preise entwickeln. In einer fehlenden Verfügbarkeit, in einer veränderten Nachfrage, andere Freigaben, ist logisch, dass der Preis sich auch verändert. Und in einer unsicheren Situation kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Preise steigen würden.
Da muss man letztendlich, weil ich es auch mal in Europa, wenn ich es richtig verstanden habe, die Produktionsressourcen gehen zurück oder werden umgebaut. Wir werden dann mehr Material aus dem asiatischen Raum bekommen. Und das hängt dann wieder von geopolitischen Rahmenbedingungen ab. Und was auch immer wieder als Thema kommt, Flussfahrt ist ein begrenztes Gut und eine zentrale Ressource für die Fluorpolymere. Und da werden heute schon sehr viele Stimmen laut, dass man da auch in Recyclingprozesse rein muss, weil das halt immer begrenzter zur Verfügung steht. Du hast es eben schon an verschiedenen Stellen angesprochen. Diese Regulierungsthemen, wir sehen das beim PFAS, so wie ich das wahrnehme, in der Dichtungstechnik jetzt zum ersten Mal, bekommen also unweigerlich eine große Bedeutung für strategische Unternehmensentscheidungen. Wie schätzt du das ein?
Dem würde ich absolut, absolut zustimmen. Also gerade in der Prozesstechnik greift das für Dichtungshersteller, technische Händler, aber auch Anwender aber längst nicht mehr aus, über das technische Know-how zu verfügen und die Logistik zu beherrschen, die Kenntnis der entsprechenden Gesetze oder Regulierungen, Normen, regulatorischen Rahmenbedingungen im Allgemeinen war zwar schon immer irgendwo ein wichtiger Aspekt, aber neu ist diese Dynamik und die Tiefe der Auswirkungen von Regulierung. Und das führt irgendwo automatisch dazu, in meiner Wahrnehmung zumindest, dass sich Unternehmer, aber auch die Betreiber von Prozessanlagen intensiver und vor allem früher mit solchen regulatorischen Themen befassen müssen, um zukunftssichere strategische Entscheidungen für ihre Unternehmen treffen zu können.
Wir hatten jetzt ein paar Mal den Begriff zukunftssicher. Kannst du das noch spezifizieren, was du damit meinst?
Ja, also die Kernfragen, die man sich heute stellen muss, sind, wann es verlässliche Rahmenbedingungen gibt und was als nächstes und aus welcher Richtung auf einen einprasselt.
Was ja eben, wie du gesagt hast, schwierig ist, weil Brüssel halt anders tickt.
Genau, also aus Brüssel, die lassen sich immer irgendetwas einfallen. Es kommt immer irgendwas. Und das auf dem Schirm zu haben, was eben als nächstes passiert und da vorausschauend und nicht reaktiv mit umzugehen, das sollte eigentlich mit unternehmerischer Zweck werden. Also bei zum Beispiel dem geplanten PFAS-Verbot stand ja ursprünglich auch nicht die Dichtungsindustrie im Fokus. Das ändert aber nichts an der aktuellen Situation, in der sich jeder Unternehmer und Betreiber fragen muss, welche Werkstoffe nicht nur heute, sondern auch noch morgen und übermorgen gesetzeskonform sind. Und Zukunftssicherheit ist bei solchen anstehenden Investitionen eben dann eine zentrale Frage. Niemand möchte sich ja einen Werkstoff aufs Lager legen oder einsetzen, der dann in ein paar Jahren wieder Gegenstand von Regulierungsbestrebungen wird.
Nun bist du ja sehr gut im Prozess drin. Du kennst von Brüssel, du kennst die Prozessindustrie, du kennst die Dichtungsbranche. Kannst du das vermitteln, diese Zukunftssicherheit, die gebraucht wird?
Nein, das kann ich persönlich jetzt nicht. Aber ich lehne mich nicht zu weit mit aus dem Fenster, wenn ich sage, das kann eigentlich niemand. Aber umso wichtiger ist es eben, sich gut darauf vorzubereiten. Und wie macht man das? Indem man eben ein effektives Monitoring einsetzt, um diese Entwicklung aus, ist ja nicht nur Brüssel, sondern auch Berlin und andere Märkte, in denen man unterwegs ist. Also wenn man in einem internationalen Unternehmen mit vielen verschiedenen Niederlassungen, nicht nur in Europa, sondern auch im Übersee arbeitet, dann reicht es ja nicht, sich den europäischen Markt anzusehen. Gerade beim Thema PFAS haben wir Regulierungsbestrebungen in Japan, in Kanada, in den USA. Die muss man ja alle irgendwo miteinander verknüpfen. Und da ist der Weg zu zukunftssicheren Entscheidungen eben über das Wissen absehbarer regulatorischer Bestrebungen. Und das muss dann in den Kontext von den Marktentwicklungen gesetzt werden.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, weil man immer so den Eindruck hat, Europa glaubt, es ist eine Insel. Die Bestrebungen finden eigentlich überall auf der Welt in den Märkten statt. Und es wäre eigentlich sinnvoller, wenn das harmonisiert passieren würde im Rahmen einer globalen Wirtschaftsentwicklung. Aber kommen wir nochmal auf den anderen Punkt. Wer verfügt denn über dieses Regulierungswissen, von dem ja anscheinend immer mehr benötigt wird? Wo ist das vorhanden?
Ja, also mehr benötigt wird es auf jeden Fall. Also hinsichtlich der Menge und der Tiefe oder der Gewalt dieses Regulierungswissens stimme ich dir absolut zu. Ich benutze das Bild von einem Tsunami ja auch nicht leichtfertig. Und das verfügbare Wissen, was so in einem Unternehmen existiert, meiner Erfahrung nach, hängt heute stark von der Größe eines Unternehmens ab. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, man ist ein Großkonzern mit aktiver Präsenz zur Interessenvertretung in Brüssel, aber auch in Berlin und oder ist man da natürlich extrem gut aufgestellt. Aber wenn man eben ein kleines mittelständisches Unternehmen ist, wird es mit der Informationsbeschaffung zur Änderung von Gesetzesvorhaben dann schon schwieriger. Viele Unternehmen sind natürlich auch in Verbänden organisiert und das ist auch absolut der richtige Weg. Also Verbände können absolut unterstützen, gerade bei der Informationsbeschaffung helfen. Aber es sind eben viele Standpunkte von vielen unterschiedlichen Unternehmen in so einem Verband vertreten. Und das führt dann öfter zu einer Verwässerung der eigenen Punkte, der eigenen Standpunkte. Und die eigenen Bedürfnisse können dadurch einfach weniger deutlich repräsentiert werden.
Genau, weil das würde dann ja auch letztendlich betrifft dann die kleinen und die mittelständischen Unternehmen, weil man sieht es ja auch in den zum Teil sehr öffentlichkeitswirksamen Berichterstattungen über PFAS. Da werden ja auch immer wieder von großen Unternehmen die gleichen Personen reingeschnitten aus dem Lobbyismus und ja, Aussagen zum Teil auch in einen speziellen und Kontext gestellt. Wie sieht es jetzt für klein- und mittelständische Unternehmen aus? Was können die tun?
Also natürlich ist es allbekannt, dass in kleinen und mittelständischen Unternehmen Ressourcen knapp sind, vor allem die Ressource Personal. Man hat eben nicht eine Interessenvertretung in Brüssel sitzen, man hat aber auch nicht eine eigene Abteilung im Haus, die sich mit so regulatorischen Themen befasst. Oft ist das in der Qualitätssicherung oder Compliance oder so. Und selbst da ist das ja nicht die Hauptaufgabe. Und da muss man sich in einem KMU dann schon die Frage stellen, woher man Informationen bezieht und wie vertrauenswürdig diese sind. Ich meine, neben Informationen über gesetzliche Neuerungen fehlt solchen Unternehmen eigentlich einfach auch sehr, sehr oft das Know-how, diese Informationen dann zu deuten, zu überlegen, wie wirkt sich dieser regulatorische Prozess, der gerade stattfindet, auf den Prozess intern bei uns im Unternehmen aus. Oft fehlt das Know-how darüber, wer sind die besten Ansprechpartner im Politikapparat, an welcher Stelle im Prozess muss man einsetzen. Oft versteht man den regulatorischen Prozess vielleicht auch nicht in der Tiefe, wie man das müsste. Und sich da Gehör zu verschaffen, ist schon schwierig, wenn man in einem KMU unterwegs ist.
Gut, aber dazu habt ihr euch bei Mibeo ja Gedanken gemacht und habt einen Ansatz, dieses Ressourcenproblem zu lösen. Kannst du das nochmal genauer spezifizieren, was ihr da macht mit Mibeo kommt?
Absolut. Also wir haben bei Mibeo nämlich genau dasselbe Problem gehabt und haben festgestellt, dass die Ressource zur Regulatorik knapp ist. Und haben deswegen eine Dienstleistung entwickelt, die sich MIBICOM nennt, die genau solche Problematiken abbilden soll.
Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Kannst du das noch ein bisschen im Detail mal aufschlüsseln, wie diese Dienstleistung aussieht?
Das COM steht bei uns für die Kompetenzerweiterung, weil als Spezialist für Dichtung in der Prozesstechnik haben wir erkannt, dass unsere reine technische und logistische Kernkompetenz nicht mehr für eine versierte Beratung unserer Kunden ausreicht. Und dass es erweitert werden muss durch eine regulatorische Kompetenz. Und dass die eben immer wichtiger wird. Und unsere Dienstleistung MIBICOM fußt genau darauf auf. Also in der Praxis bildet sie die gesamte Lieferkette der Prozesstechnik ab und beinhaltet Beratungen, Schulungen, Workshops, aber eben auch aktive Interessenvertretung. Und ein integraler Bestandteil dieses Konzeptes MIBICOM ist MIBICOM aktuell, ein Informationsdienst, der eine zentrale Funktion in unserem eigenen Regulierungsmonitoring übernimmt.
Okay, es entsteht ein Informationsdienst. Wir werden den Link dazu auch in der Checkbox einblenden für alle, die das interessiert. Jetzt kommen wir zu einem erweiterten Thema. Die reine Information hilft ja bei komplexen Themen nur begrenzt weiter. Wie geht ihr damit um?
Ja, also man könnte ja meinen, so ein Informationsdienst mit reiner Information bringt einen nicht wirklich weiter. Weil am Ende des Tages kann man LinkedIn aufmachen oder irgendeinen Zeitungsartikel lesen und irgendwo sucht man sich seine Informationen dann selber zusammen.
Auch mit per ChatGPT was zusammen, ja.
Ob das dann immer so stimmt,
ich weiß gut, nicht. Das ist ne?
Das wird ja immer besser, das Thema KI ist ja nochmal ein ganz anderer großes Feld, mit dem man sich heutzutage auseinandersetzen muss. Aber was bei so einem Informationsdienst der Mehrwert irgendwo auch ist, ist die Tatsache, dass es komprimiert ist. Es ist zugeschnitten auf die Prozesstechnik, aber es ist auch erweitert durch Einordnung der Informationen und Praxistipps. Also auf Basis meiner eigenen Erfahrung aus Brüssel im Bereich Chemiepolitik und dem Netzwerk, das wir dadurch in Brüssel nach wie vor haben, ist es uns natürlich möglich, diese Informationen zu kontextualisieren und in Verbindung zu setzen. Was passiert auf der einen Seite, was passiert auf der anderen Seite? Und das miteinander irgendwo auch speziell für die Prozesstechnik zu deuten. Und das machen wir eben nicht nur bei diesem Informationsdienst, sondern gleichermaßen für alle anderen nachgelagerten Dienstleistungen, die unter MIBICOM angelagert sind.
Das heißt, ich habe also nicht nur die reine Information, sondern ich erhalte auch einen Transfer in die Praxis, im Idealfall in meine individuelle Praxis. Wir sprachen es eben schon an, ich könnte mir das ja auch ganz einfach über ChatGPT zusammenbauen lassen. Stoßen aber bei Informationen ja immer wieder auf die heutige Kernfrage. Was sind Fakten, Interpretationen? Wann kommen wir in den Bereich des Fake? Oder wie es heute auch so oft so schön heißt, alternative Fakten? Und wie gehst du in diesem Informationsansatz dann damit um?
Also das muss man wirklich betonen. Das ist ein Aspekt, der sehr, sehr große Sorgfalt verlangt, weil unzulässige Interpretation oder auch alternative Fakten, Fake News, wie auch immer man es nennen will, sind im Bereich der Nachhaltigkeitsgesetzgebung einfach ein großes Thema. Und der Grund dafür ist, dass die Standpunkte zwischen Industrie und Nichtregierungsorganisationen massiv auseinanderklaffen. Und das sieht man ganz, ganz gut an diesem PFAS-Verbot, was geplant ist, weil eigentlich da handelt es sich um eine, ich würde mal sagen, eher trockene Restriktion unter der Chemikalienverordnung REACH. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr breit diskutiertes Thema. Also nicht nur in den Medien, auch beim Verbraucher ist das Thema politisiert, aber vor allem hoch emotionalisiert. Und da muss man schon genau darauf achten, welcher Quelle man wie viel Bedeutung schenkt.
Genau, da haben wir jetzt auch, ich sag mal, die letzten Monate ja auch zum Teil Fernsehsendungen aus den Recherchenetzwerken für sehr viel Unmut in den Reihen der Spezialistinnen in der Dichtungsbranche gesorgt, weil einfach viele Sachen aus dem Kontext gerissen wurden. Okay, wir haben hier ein sehr komplexes Thema. wenn ich mich jetzt in die Rolle eines Anlagenbetreibers versetze und mir ist das alles viel zu komplex, kann ich das PFAS-Thema nicht einfach aussetzen. Wir sprachen eben schon drüber, die Regulierung, das zieht sich noch ewig hin.
Ja, also am Ball bleiben, ich merke das selber immer wieder, es ist ermüdend und mühsam, aber aussitzen geht natürlich immer, aber dann muss man auch mit den Konsequenzen rechnen. Also wenn ich dafür sorge, dass mein eigener Standpunkt nicht repräsentiert ist, ich die Hände in den Schoß lege und das oder den Kopf in den Sand stecke, extremer ausgedrückt, und dieses Thema einfach an mir vorbeiziehen lassen möchte, dann muss ich eben damit rechnen, dass am Ende ein PFAS-Verbot bei mir auf dem Tisch liegt, was ich umsetzen muss, was ich aber gar nicht umsetzen kann oder was so tief in mein Geschäftsmodell eingreift, dass ich womöglich gar nicht überleben kann. Und gerade bei der Masse der Berichterstattung, Verordnung, und es wird ja alles immer mehr, ist da ein versierter Umgang mit solchen Themen für Unternehmen, aber vor allem für Unternehmen mehr, viel, viel immer wichtiger. Es liegt meines Erachtens nach in der absoluten Führungsverantwortung eines Unternehmens heutzutage, sich mit solchen Themen intensiv auseinanderzusetzen.
Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du hier sagst. Wir reden jetzt hier so primär über PFAS, aber du hast es an verschiedenen Stellen ja schon angedeutet. Das geht weiter, was da kommt aus Brüssel. Und da werden neue Sachen kommen. Und ich sag mal, momentan haben wir ja die Situation jetzt auch, weil sich die ganzen Fristen jetzt verschoben haben, dass ja der Eindruck entsteht, es ist alles relativ ruhig gerade. Kann mir da Ruhe anfangen.
Ja, also beim Thema PFAS bestimmt. Es ist halt ein unfassbar komplexes Verfahren, wo, ich habe es eingangs gesagt, die gesamte Stoffgruppe aller PFAS verboten werden soll. Und ich meine, wenn man jetzt zuhört, als Zuhörer hier von dem Podcast und mal so den Blick durch den Raum schweifen lässt, sieht man wahrscheinlich an sehr, sehr vielen Stellen PFAS, wo man gar nicht weiß, dass PFAS drin sind. Also dieses Verbot greift in sehr, sehr viele Lebensbereiche, nicht nur in der Industrie, auch beim Verbraucher ein. Und weil das eben so komplex ist, ist das natürlich auch für den Gesetzgeber eine absolute Mammutaufgabe. Und deswegen scheint es so, als wäre es ruhiger. Ja. Aber nichtsdestotrotz arbeitet der Gesetzgeber im Hintergrund weiter. Und die generelle Laufrichtung für so ein Verbot ist gesetzt. Also es wird irgendwas kommen. Die Frage ist, wie wird ein Verbot am Ende aussehen? Und es sind eben, wie Holger, wie du es ja schon gesagt hast, nicht nur das Thema PFAS, sondern auch ganz, ganz viele andere Regularien und Verordnungen, die man umsetzen muss. Und gerade jetzt mit der neuen Kommission, die eben mit ihrer Arbeit angefangen hat, sehen wir so langsam die neue Welle an Regulierungswut, die auf uns einprasselt. Ich habe es eingangs gesagt, sei es Chemikalienpakt oder Omnibusregulierung, die sollen so ein bisschen diese grüne und digitale Transformation machbarer machen, aber gleichzeitig sind es trotzdem Gesetzgebungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wo man reingucken muss, was steht denn da jetzt eigentlich drin, was bedeutet das für mich, ne?
Und ich denke, was mir jetzt auch so gerade auffällt, ist halt auch so ein bisschen der Hintergrund vor dem, was passiert. Das haben wir bei anderen Themen auch schon im Podcast gehabt. Ich habe momentan den Eindruck, dass dieser risikobasierte Ansatz, mit dem früher Bewertungen gemacht wurden, die technologische, dass sich das entwickelt zu einem gefährdungsbasierten Ansatz, der, so wie ich es immer wahrnehme, wo die Komplexität rausnimmt, aber dann auch und Verbote einfach sehr viel umfangreicher machen wird. Und ja, ich habe nicht den Eindruck, dass es hier bei PFAS gerade anders betrachtet wird.
Nee, ich glaube, PFAS ist das Posterchild für genau diese Veränderung im Denkansatz, wenn es um Regulatorik geht. Es ist meines Wissens nach das erste Mal, dass so eine große Stoffgruppe überhaupt betrachtet wird. Die Auswirkungen sind enorm, aber gleichermaßen muss man auch damit umgehen lernen. Also man kann nicht einfach sagen, das passiert jetzt alles nicht. Und extremer gesagt, das, was da in Brüssel passiert, ist doch eh alles blöd. Und was geht das mich an? Man muss es genau anders betrachten. Man muss konstruktiv an diesem Prozess mitarbeiten, um dann ein Ergebnis zu erzielen, was für einen selber oder für sein eigenes Unternehmen eben auch funktioniert. Und das funktioniert eben nur, wenn man vertrauenswürdige Quellen heranzieht, die Handlungsempfehlungen klar ausgeben, weil das passiert ja oft auch nicht, wenn dass man dann so alleine gelassen wird mit der Information. Und viele trauen sich auch gar nicht, klipp und klar zu sagen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich und was kann man machen. Dieses Netzwerk muss man sich aufbauen. Und ich habe immer das Gefühl, in der Dichtungsindustrie ist man ja schon sehr, sehr konservativ unterwegs, was Veränderungsdruck angeht. Und ja, der Wettbewerbsdruck ist überall hoch. Aber gerade bei solchen Themen hilft es, sich mal rechts und links zu schauen, um mal zu gucken, hey, was machen denn die anderen? Und vielleicht mal sich mit der Compliance-Abteilung eines Marktbegleiters zu unterhalten und zu überlegen, wie geht man diese Themen an? Weil letzten Endes betrifft das alle. Ne? Es ist nicht ein Unternehmen, das davon betroffen ist, das dann irgendeinen Vor- oder Nachteil hat.
Gut, aber das ist ein weiteres großes Thema, wie die Dichtungsbranche mit bestimmten Themen umgeht. Aber ich bin da völlig bei dir. Das ist, ja, es wird alles sehr auf das Unternehmen isoliert betrachtet, gesehen. Aber wie gesagt, das wäre vielleicht nochmal wieder eine Thematik für den nächsten Podcast, wie eine Branche mit solchen Herausforderungen, die auch neu sind, umgeht. Ich danke dir erstmal jetzt hier für das Gespräch und die Einschätzung, Julia. Schön, dass du heute hier warst.
Danke, Holger, für das interessante Gespräch.
Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir heute so mitnehmen und dann, ja, gleich noch von dir ein kurzes Feedback, ob ich das richtig verstanden habe. Also, das Thema Regulierung ist nicht nur bei PFAS umfangreich und wir können heute auch sagen, es wird noch mehr aus Brüssel kommen. Das wird als zweites Unternehmensentscheidende zukünftig mehr, als uns lieb ist, wahrscheinlich beschäftigen. Hilft aber auch letztendlich nichts, denn hier wirkt eigentlich der viel zitierte Veränderungsdruck. Und für alle, die keine eigenen Ressourcen zu komplexen, aber für Hersteller, technische Händler, Anlagenbetreiber rund um die Dichtungstechnik zentralen Fragestellungen aufbauen wollen, ja, es entstehen auch gerade Dienstleistungsangebote, die man sich dann mal anschauen sollte, wie MEWECOM, die einfach dann auch helfen, einen Veränderungsdruck beherrschbarer zu machen. Wäre das so die Quintessenz?
Das würde ich absolut so unterschreiben. Klar, Veränderungsdruck kann auch was Positives haben. Ich habe es gesagt, das ist auch irgendwo das Ziel. Veränderungsdruck ist nicht immer schlecht. Wir zum Beispiel sehen das als Chance. Wenn sich der Markt verändert, kann auch immer was Gutes daraus entstehen. Man muss es nur beherrschen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass man das nicht immer unbedingt alleine tun muss. Es gibt Angebote im Markt, die einen dabei unterstützen können. Und MEWECOM ist eins davon. Und wer vielleicht die ein oder andere Frage über PFAS hinaus hat, darf sich gerne bei mir melden. Ich weiß auch nicht immer alles, aber ich bemühe mich zumindest, ein bisschen Licht in diesen Regulierungsdschungel reinzubringen.
Gut, und damit kommen wir eigentlich an den schönen Punkt, den wir eingangs so ein bisschen hatten. Es ist besser, eine Entwicklung zu gestalten, als sich von einer Entwicklung treiben zu lassen. Damit sind wir heute am Ende und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Alles Licht.